Liebe Greifbar-Gemeinde, bei dem Wetter an diesem Wochenende könnte man fast meinen, es sei noch Sommer oder vor allem gestern. Es war richtig genial. Ich hoffe, ihr habt die Sonnenstunden genutzt. Ich hoffe, ihr habt es genutzt, denn ob wir wollen oder nicht, der Sommer ist vorbei. Das merkt man daran, dass a, die Tage kürzer werden und b, die Studis nach und nach wieder oder zum ersten Mal nach Greifswald kommen. Und für all diejenigen, die neu in Greifswald sind, wollte ich schon mal einen kleinen Wetterservice, einen kleinen Wetterbericht für die nächsten 4 bis 6 Monate liefern. Lasst euch von diesem Wochenende nicht täuschen. Alles, was jetzt kommt, wird kalt, nass und grau. Bald fängt es mit dem Regnen an und es hört auch dann erst wieder auf, wenn die Erinnerung an den Sommer uns vorkommt wie Bilder aus einer völlig anderen Welt. Und selbst diejenigen von der Kälte und der Dunkelheit in die Knie gezwungen werden, die dachten, dass eigentlich Herbst und Winter doch nette Jahreszeiten sein können. Ich denke das nicht. Ich kann die Monate Oktober bis Februar nur so bedingt leiden. Aber heute ist ja Erntedank und da soll man sagen, wofür man dankbar ist. Und deswegen habe ich überlegt, was finde ich an der kalten Jahreszeit eigentlich gut? Und mir ist was eingefallen. Und zwar komme ich im Herbst und im Winter seltener ins Grübeln über den Predigttext für heute. In dem heißt es nämlich, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich. Im Sommer kommen mir an diesem Satz immer wieder Zweifel. Und zwar vor allem dann, wenn ich von Schwärmen tarantelgroßer Greifswalder Mücken heimgesucht werde. Beim Fußball, beim Grillen, beim Spazieren am Rick. Das finde ich echt dramatisch. In solchen Situationen frage ich mich regelmäßig, ob die Bibel wirklich Gottes Wort sein kann. Denn dass Mücken gut sein sollen, das kann und will ich nicht glauben. Wer sich jetzt denkt, stimmt. Meine Güte, er hat recht. Diese Erkenntnis lässt mich nicht kalt. Ich kann an Mücken ebenfalls nichts Gutes finden und deswegen sollte ich vielleicht meine Auffassung von der Bibel und ihrem Wahrheitsgehalt nochmal neu überdenken. Wer das denkt, dem kann ich einen Trick verraten, der auch mir geholfen hat, mit diesen Zweifeln umzugehen. Und zwar lohnt es sich immer, einzelne Bibelverse in ihrem Kontext anzuschauen. Also sich die Verse auch anzuschauen, die drumherum stehen. Und wenn man dann noch überlegt, in welcher Situation dieser Text geschrieben wurde und an wen er sich richtet, dann erledigen sich ganz viele Probleme von alleine. Und wenn wir diese Taktik bei unserem Predigttext für heute anwenden, dann wird relativ schnell klar, dass es nicht um Mücken geht, auch nicht um den Greifswalder Sommer, sondern um etwas völlig anderes. Ich lese aus 1. Timotheus Kapitel 4, Verse 4 und 5. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wer jetzt wissen will, wieso diese Verse von Paulus an Timotheus geschrieben werden und was er damit meint, der muss das 4. Kapitel des Briefes von Anfang an lesen. Und da heißt es dann, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkannt haben. Wir erfahren also, in der Gemeinde, an die Paulus schreibt, haben sich ganz offensichtlich Irrlehrer eingeschlichen, vor denen Paulus warnen möchte. Diese Irrlehrer gaben sich besonders fromm und stellten Regeln für Christen auf. So nach dem Motto, wer wirklich und mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen möchte, der darf bestimmte Lebensmittel nicht essen und er darf auch nicht heiraten. Wobei mit dem Heiraten wahrscheinlich eher so eine gewisse sexuelle Enthaltsamkeit gemeint war, denn darum ging es diesen Irrlehrern. Soweit so gut, das ist so ungefähr mal der Kontext des Predigttextes, aber warum hat Paulus überhaupt mit diesen Regeln so ein Riesenproblem? Sexuelle Enthaltsamkeit, das fand er eigentlich selber auch ganz gut, hat er jedenfalls den Korinthern geschrieben. Und auch in Bezug auf Essen und Nichtessen von Dingen war er immer relativ entspannt gewesen. Wieso schreibt Paulus also extra einen Brief, um vor diesen Irrlehrern und ihren Regeln zu warnen? Das liegt an dem religiösen Hintergrund, aus dem die Irrlehrer und ihre Regeln kommen. Denn in ihren Predigten und wenn sie für ihre Regeln und Vorschriften werben, dann gebrauchen sie zwar gern den Namen Jesus Christus, aber bewusst oder unbewusst sind sie beeinflusst von einer Religion, die sich Gnosis nennt. Und die mit der guten Nachricht, die Paulus verkündet, überhaupt nichts zu tun hat. Aber was genau lehrt die Gnosis und was steckt hinter den Regeln dieser Irrlehrer? Gnosis bedeutet übersetzt Erkenntnis. Und von dieser Erkenntnisreligion gab es zwar eine ganze Menge Strömungen in der Antike, aber in einem Punkt waren sie sich alle einig. Und zwar gingen sie davon aus, dass alles sichtbar Geschaffene böse ist. Deswegen habe ich ein Bild gewählt, wo möglichst viel von der geschaffenen Schöpfung zu sehen ist, um die Gnostiker ein bisschen zu ärgern. Also alles, was ihr da seht, das fanden die Gnostiker nicht so gut, beziehungsweise böse. Und zwar deswegen, weil sie davon ausgingen, dass das sichtbar Geschaffene von einem bösen Dämon gemacht wurde. Weiß nicht, ob sie sich den ungefähr so vorgestellt haben, ist auch egal. Jedenfalls gab es in der Gnosis einen bösen Schöpferdämon. Und wo es so einen bösen Schöpferdämon gibt, da gibt es selbstverständlich auch einen guten Gott. Dieser gute Gott hat mit der Schöpfung nichts am Hut, sondern ist für all das zuständig, was mit der Seele zu tun hat. Genau, deswegen ist die Seele in der Gnosis auch durch und durch gut. Das einzige Problem, das sie hat, diese Seele ist, sie ist in der bösen Schöpfung gefangen. Ich habe versucht, das zu veranschaulichen. Wie ihr seht, piekst der Dämon die Seele mit seiner Mistgabel. Kein besonders schöner Zustand. Und deswegen dreht sich in der Gnosis alles um die Frage, wie man die gute Seele aus der bösen Schöpfung befreien kann. Darum geht's. Alles, was ein Gnostiker interessiert, ist, wie werde ich los, was mich zurückhält und hemmt? Wie kann ich meine Seele befreien, damit ich endlich ein wahrhaft erleuchteter und guter Mensch werde? Und für diese Probleme haben die Gnostiker unterschiedliche Taktiken und Strategien entwickelt. Da gibt es einerseits die Asketen. Mit ihnen hat es die Gemeinde von Timotheus wohl zu tun. Sie sagen, die Seele muss durch Verzicht und Askese befreit werden. Also jeder, der zur wahren Erkenntnis und zur Befreiung vom Bösen gelangen will, der muss möglichst viele körperliche Bedürfnisse unterdrücken. Und deswegen stellen sie Regeln auf, die vorschreiben, dass man eben auf bestimmte Lebensmittel und auf Ehe verzichten soll. Und nur wer all diese Regeln einhält und seine körperlichen Verlangen möglichst radikal verleugnet und unterdrückt, der kann hoffen, wirklich erlöst zu werden und Freiheit zu erleben. Neben den Asketen gibt es auch die Libertinisten in der Gnosis. Und diese Jungs glauben zwar im Prinzip an dieselben Grundsätze, aber sie ziehen völlig andere Konsequenzen. Sie sagen, die Befreiung von der Materie kann nur durch die Zerstörung der Materie geschehen. Also muss es das Ziel sein, jede Ordnung und jedes Maß der Schöpfung möglichst zu überschreiten und sie so praktisch zum Kollaps zu bringen. In der Praxis tun die Libertinisten deswegen das komplette Gegenteil der Asketen. Sie saufen und fressen und kennen auch auf dem Gebiet der Sexualität keine Grenzen und Regeln. Gegen diese Lehre also wendet sich Paulus in unserem Predigttext für heute, wenn er schreibt, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Wenn er alles sagt, dann hat er die Asketen, ihren speziellen Diätplan und ihre Regeln im Blick. Und wenn er mit Danksagung betont, dann macht er deutlich, auch das maßlose Verbrauchen der Schöpfung, mit dem die Libertinisten ihre Verachtung gegenüber allem Geschaffenen ausdrücken, hat nichts mit der christlichen Botschaft zu tun. Soweit so gut. Also das ist der Kontext, das ist die Situation, in der Paulus schreibt. Und jetzt, wir leben ja nicht mehr im ersten Jahrhundert. Und ich weiß auch nicht, wann mir der letzte Vollblutgnostiker über den Weg gelaufen ist. Was hat die ganze Sache also mit uns zu tun? Worum geht's hier? Wir müssen mal nüchtern betrachten, dann geht es in diesem Text um zwei Dinge. Erstens um Vorschriften und Regeln, was man als Christ machen darf und was nicht. Und zweitens, passend zu Erntedank, um Dankbarkeit. Beginnen wir also mit dem ersten. Vorschriften und Regeln, was man als Christ machen darf und was nicht. Wir leben zwar nicht mehr im ersten Jahrhundert und es gibt wahrscheinlich auch kaum noch offizielle Anhänger der Gnosis, aber Vorschriften und Regeln, was man als Christ machen darf und was nicht, die gibt's noch. Und die interessanterweise haben die sich gar nicht so groß verändert in 2000 Jahren. Jedenfalls habe ich mir das so mal überlegt. Ich habe das Gefühl, dass es immer noch um zwei Dinge geht. Erstens, was darf ich essen? Und zweitens, mit wem oder darf ich überhaupt mich in irgendeiner Form sexuell betätigen? Allerdings variieren die Regeln dann natürlich je nachdem, in welchem Lager der Kirche man nachfragt. Also wenn man eher im konservativen, eher im, sagen wir mal, frommen Teil der Kirche zu Hause ist, dann werden wahrscheinlich die Vorschriften zum Umgang mit Sexualität stärker betont und man wird sich weniger mit dem beschäftigen, was so Speisevorschriften angeht. Die wiederum spielen im liberal-grünen Lager, ups, ich bin völlig falsch, da fehlt eine Folie, tut mir leid. Also, im liberal-grünen Lager der Kirche spielen die Speisevorschriften dafür eine etwas größere Rolle. Denn da ist man überzeugt, wer Fleisch aus Massentierhaltung ist, der kann den Herrn Jesus nie wirklich geliebt haben. Es kommt aber nicht nur darauf an, in welchem Lager der Kirche man fragt, sondern auch in welchem Land. Als ich mal mit einer christlichen Fußballmannschaft in Brasilien war, da wurde ich gebeten, bitte während der Zeit in Brasilien auf Alkohol zu verzichten, einfach weil das dort gang und gäbe ist für Christen. Die trinken da kein Bier. In Südafrika wiederum darf man als Christ zwar Wein und Bier trinken, aber nicht rauchen. Wir sehen also Vorschriften und Regeln, was man als Christ darf und was nicht, die gibt es nach wie vor. Und jetzt kommt die Folie, die ich eigentlich geplant habe, denn wir können so eine Art Selbsttest machen und überlegen, welche Vorschriften und Regeln wir noch kennen oder kennen und wo wir vielleicht auch die Grenze ziehen würden. Also ihr könnt mal anhand der folgenden Beispiele überlegen, was ihr denkt, was Christen dürfen und was nicht. Ich würde vorschlagen, dass wir das ohne Handzeichen machen, denn sonst gibt es am Ende nur Streit. Das kann das Eltern für sich entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Also, wir fangen mit etwas Einfachem an. Dürfen Christen Hip-Hop, Heavy Metal und Schlager hören? Oder von mir aus. Also, ihr könnt auch drei Fragen auf einmal beantworten. Wer sich jetzt... Was? Ja gut, also ich bin kein Empiriker. Wer sich fragt, was die Frage soll, also bei allen Beispielen, die jetzt kommen, kenne ich Leute, die sagen, ey, das geht gar nicht, als Christ darfst du es auf keinen Fall, ist echt dramatisch. Und wiederum andere, die sagen, also bei allen Beispielen ist gar kein Problem, kannst du auf jeden Fall machen, mach dir keinen Kopf. Also, ihr könnt weiter in eurem Kopf die Fragen beantworten. Dürfen Christen also Fleisch aus Massentierhaltung essen? Dürfen Christen, ich gebe euch einen Augenblick Zeit. Ja, seid da. Dürfen Christen rauchen? Dürfen Christen Cannabis rauchen? Also das meine ich ganz ernst, weil Paulus schreibt ja, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was in Dankbarkeit empfangen wird. Dürfen Christen, ich meine das gar nicht so lustig, wie es ist, dürfen Christen Game of Thrones schauen? Das ist ja eine Serie, wo Gewalt und Sexualität sehr explizit dargestellt wird. Dürfen Christen mit ihrem Partner unverheiratet zusammenleben? Dürfen Christen T-Shirts bei Primark kaufen? Also bei einem Laden, der im Verdacht steht, dass er seine Mode mit Kinderarbeit und teilweise mit Sklavenarbeit produziert. Dürfen Christen ein Bier pro Abend trinken? Drei Bier pro Abend trinken? 11 Bier pro Abend trinken? 17 Bier pro Abend trinken? Also, ne? Ihr habt die Fragen hoffentlich vielleicht in eurem Kopf beantwortet. Was sagt jetzt unser Predigttext dazu? Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Dankbarkeit empfangen wird. Natürlich stehen die genannten Beispiele, das muss man jetzt wirklich mal deutlich sagen, die stehen nicht auf einer Ebene nebeneinander. Aber sie haben alle irgendwo mit Konsum und mit Sexualität zu tun. Und wenn man den Predigttext so liest, und im Hinterkopf hat, dass Paulus in diesen Versen es eben genau um diese Frage geht, wie Christen damit mit diesen beiden Themen umgehen sollen, da muss man doch eigentlich zu dem Schluss kommen, dass es auf diesem Gebiet keine Vorschriften und Regeln mehr gibt, oder? Dürfen Christen also alles, solange sie dankbar sind? Oder gibt es doch ein paar Vorschriften und Regeln? Ich habe zwei Antworten auf diese Frage, nein und jein. Nein, es gibt für Christen keine Vorschriften und Regeln. Vor allem nicht auf die Weise, wie es die Irrlehrer in der Gemeinde von Timotheus im Sinn hatten. Das Problem, das Paulus mit den Gnostikern hatte, war ja nicht, dass sie einen gewissen Lebensstil gepflegt haben und den weiterempfohlen haben, sondern sein Problem mit den Gnostikern war, aus welchen Motiven sie ihren Lebensstil gepflegt haben und ihn weiterempfohlen haben. Ihnen ging es ja nicht um Gesundheit oder Work-Life-Balance oder was auch immer, sondern darum, dass sie durch das Einhalten bestimmter Gebote erlöst und befreit werden wollten. Sie erzählten den Menschen, ihr erkennt die Wahrheit nur, wenn ihr euch an unsere Regeln haltet. Und nur wer die Wahrheit erkennt, ist ein wahrhaft guter Mensch. Und nur ein wahrhaft guter Mensch kann wirklich erlöst und befreit werden. Und solche Sätze hielt Paulus nicht nur für Blödsinn, sondern für ziemlich gefährlichen Blödsinn. Denn Freiheit und Erlösung kann man sich nicht selbst erarbeiten. Mit einer Sache hatten die Gnostiker zwar recht, und zwar damit, dass die Seele gefangen sein kann, aber aus dieser Gefangenschaft der Seele, die uns manchmal dazu zwingt, uns immer wieder neu beweisen zu müssen, dass wir wahrhaft gute, wertvolle und geliebte Menschen sind, aus dieser Gefangenschaft können wir uns nicht selbst befreien. Und auch nicht aus der Gefangenschaft, die der Seele einredet, dass sie selbstsüchtig und egoistisch sein muss, wenn sie überleben will. Freiheit und Erlösung aus diesen Gefangenschaften der Seele, die wird uns geschenkt. Das ist ja das Zentrale an der christlichen Botschaft. Nicht ich muss mich durch Askese und Meditation abmühen, um ein wirklich guter Mensch zu werden und die Wahrheit zu erkennen, sondern die Wahrheit kommt zu mir. Sie wird mir geschenkt und macht mich frei. Nicht wir müssen zu Gott kommen, sondern Gott kommt in Christus zu uns. Deswegen ist Jesus Christus das Ende von allen Vorschriften und Regeln, die sagen, wenn du nur diesen Diätplan einhältst, dieses Trainingsprogramm erledigst, diesen Managementkurs absolvierst, diese Prüfung bestehst, dann wirst du endlich ein Mensch sein, ein besserer Mensch sein, besser aussehen, erfolgreicher sein und vor allem eines, endlich frei sein von allem, was dir nicht gut tut und dich zurückhält. Denn Jesus Christus hat den Tod und die Sünde überwunden und damit alles, was die Seele letztendlich wirklich gefangen halten kann. Deswegen, nein, für Christen gibt es keine Vorschriften und Regeln mehr. Jedenfalls keine, wenn es darum geht, die Seele zu befreien und vor Gott und sich selbst besser dazustehen. Warum also zwei Antworten? Warum das Jein? Letzte Woche haben wir in der Predigt zur Menschenwürde vom Bad Cop Jakobus was gehört, der uns immer mal wieder aufrüttelt und der uns daran erinnert, dass gewisse Dinge einfach nicht gehen, wenn man getauft ist und zu Jesus gehört. Zum Beispiel kann man dann eben nicht mehr einen Reichen besser behandeln als einen Armen. Klingt zwar gut und total einleuchtend, aber es hört sich letztlich doch dann wieder so ein bisschen nach einer Vorschrift an, oder? Wer hat denn jetzt recht? Paulus oder Jakobus? Ich würde sagen, beide. Und ich würde auch sagen, so wirklich widersprechen sie sich nicht. Das klingt komisch, wenn man beide jetzt mal so nebeneinander stellt. Einmal alles kann empfangen werden und es gibt Regeln. Aber warum das so ist und warum sie sich nicht widersprechen, wird deutlich, wenn wir uns das zweite Thema im Predigttext anschauen. Und zwar die Dankbarkeit. Dankbarkeit scheint ja in der Populärpsychologie und in der Selbsthilfeliteratur so ein bisschen das Trendthema Nummer 1 zu sein. Ich habe es einfach mal gegoogelt und die folgenden Vorschläge ganz oben bei Google erhalten. Da geht es um Lebensqualität, da geht es um emotionales und körperliches Wohlbefinden und um Powerstrategien, damit das Leben rockt. Jetzt ersetzt eine Google-Recherche natürlich keine fundierte Analyse, aber ich traue mir mal trotzdem den Spitzensatz zu, dass Dankbarkeit irgendwie gut ist und glücklich macht. Das klingt ja auch logisch, denn wer dankbar ist, konzentriert seine Gedanken auf das Gute in seinem Leben. Er hat also positive Gefühle und von positiven Gedanken hin zu einem glücklichen Gefühl, einem glücklichen Zustand, ist der Weg recht kurz und gut ausgeschildert. Das ist an sich zwar eine ganz nette Sache, aber noch nicht das, worum es Paulus geht, wenn er von Dankbarkeit spricht. Ihm geht es bei der ganzen Sache um einen Aspekt, der in der Populärpsychologie und Selbsthilfeliteratur häufig ausgelassen wird. Und zwar um den Adressaten der Dankbarkeit. Positive Gefühle und Powerstrategien hin und her, aber so, wie soll Dankbarkeit wirklich funktionieren und ernsthaft funktionieren, wenn ich gar nicht weiß, an wen ich meinen Dank richten soll? Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich doch überhaupt nicht sagen, ob ich mit Recht dankbar bin oder ob ich mir einfach nur nette Gedanken mache und mir letztlich was vorlüge. Denn Dankbarkeit für das Gute in meinem Leben ergibt keinen Sinn, wenn es niemanden gibt, der dieses Gute gemacht hat, es kontrolliert und vor allem, der es wirklich gut mit mir meint. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich einen Kuchen geschenkt bekomme. Da hängt meine Dankbarkeit auch ganz davon ab, wer den gemacht hat. Oder ganz entscheidend, wenn da jemand hintersteckt, der ganz zufällig ein paar Zutaten in den Teich geworfen hat und am Ende ist was rausgekommen, das irgendwie aussieht wie ein Kuchen, dann hält sich meine Dankbarkeit meistens in Grenzen. Denn ganz ehrlich, der Kuchen wird mir nicht schmecken und wahrscheinlich ist er auch nicht gut für mich. Noch schlimmer ist, wenn der Kuchen von jemandem kommt, der mir Böses will und Sachen in den Teich gemischt hat, die mir schaden. Dann macht Dankbarkeit noch weniger Sinn. Wenn ich aber weiß, der Kuchen ist von jemandem gebacken, der mich liebt, der mein Bestes will und der mir mit dem Kuchen eine große Freude bereiten möchte, dann ist Dankbarkeit die einzig sinnvolle Reaktion auf diesen Kuchen. Und für Paulus ist klar, hinter dem Kuchen steckt Gott. Und nicht nur hinter dem Kuchen, sondern hinter allen Dingen, Situationen und Umständen, für die wir dankbar sein dürfen. Dahinter steckt Gott. Und dieser Gott meint es gut mit uns. Denn alles, was er tut und sagt, hat ein Ziel, unser Bestes. Denn alles, was Gott tut und sagt, ist darauf ausgelegt, dass Menschen mit ihm in Beziehung treten und eine ganz neue Dimension von Glück und Lebensqualität erfahren. Ganz ohne neumodische Powerstrategien. Und was hat das jetzt mit Paulus und Jakobus zu tun und mit Vorschriften und Regeln? Naja, wer in Beziehung mit Gott lebt und in Dankbarkeit von ihm Gutes empfängt, der hat für sein Handeln andere Motive als Vorschriften und Regeln. Aber er handelt eben noch und er hat nach wie vor Motive für sein Handeln. Das ist wie in der Ehe. Da tun, lasse ich bestimmte Dinge ja nicht, weil mein Ehepartner mir dafür irgendwelche Vorschriften und Regeln gegeben hat. Aber trotzdem tue ich bestimmte Dinge und andere lasse ich. Und da kommt jedenfalls in der Beziehung zu Gott die Dankbarkeit ins Spiel. Jemanden für etwas dankbar zu sein, bedeutet nämlich auch, das Empfangene in dem Sinn zu gebrauchen, wie es gemeint ist. Wenn ich also einen Kuchen geschenkt bekomme, kann ich ihn nicht in Dankbarkeit empfangen und ihn im nächsten Moment meinem Hund zum Fressen geben. Ich kann ihn auch nicht in den Mülleimer werfen, das widerspricht sich. Der Kuchen wurde dafür gemacht, dass er von mir gegessen wird. Das entspricht seinem Wesen und dem Willen desjenigen, der ihn mir geschenkt hat. Deswegen kann, würde ich mal so sagen, wer in Beziehung zu Gott lebt, auch nicht sinnvollerweise sagen, Gott, ich danke dir für dieses wunderbare T-Shirt. Aber die Menschen, die es produziert haben, sind mir völlig egal. Oder beten, Vater, dieses Steak, das schmeckt so unglaublich wunderbar, hab Dank dafür. Und im nächsten Augenblick die Augen davor verschließen, was unser Konsum mit der Schöpfung anstellt. Und auch für den Bereich der Ehe und Sexualität bedeutet dankbares Empfangen aus Gottes Hand, diese Gabe ihrem Wesen und Gottes Willen entsprechend zu gebrauchen. Wer das tut, steht vor Gott kein bisschen besser da, verdient sich auch keine Extrapunkte in der Gemeinde. Aber das ist auch nicht der Grund, weshalb Christen tun und lassen, was sie tun und lassen. Der Grund, warum Christen tun und lassen, was sie tun und lassen, liegt in ihrer Beziehung zu Gott begründet und dem Vertrauen darauf, dass er es gut meint mit uns und dass sein Wille uns nicht einengt, sondern Freiheit schenkt. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was in Dankbarkeit empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Amen.